Ihr seht hier schon an der Wand, worum es geht. Es geht ja um die ersten Verse des ersten Kapitels im Markus-Evangelium. Und das ist also von Vers 1 bis Vers 20. Und das Thema habe ich gewählt: Auswirkungen des Glaubens. Und ihr seht hier einen Läufer, der der Sonne so entgegenläuft, und ich denke, das ist etwas, was uns wahrscheinlich auch immer wieder so ein bisschen anschubst. Wenn die Sonne scheint, dann möchten wir in der Regel raus ins Freie. Also bei meiner Frau kann ich das sehr gut immer wieder beobachten, dass wenn draußen die Sonne scheint, ist es trocken und so, und dann möchte sie gerne mit mir spazieren gehen, und ich lasse mich auch dann ganz leicht überreden. Ja. Die Sonne fordert eben auf, ja, das Leben fordert, die Sonne fordert jedes Leben auf, irgendwie darauf zu reagieren. Die Pflanzen, die neigen sich ja auch zur Sonne, die Eidechsen legen sich in die Sonne, und Menschen machen sich irgendwie auf den Weg, um etwas Schönes auch in der Sonne zu tun, um eben diesen Sonnentag zu nutzen. Und die Sonne, so denke ich, ist ähnlich wie auch ein lebendiger Glaube. Ein lebendiger Glaube hat einfach Auswirkungen. Und das sehen wir eben in diesen 20 Versen, möchte ich euch das eben auch nahebringen. Am letzten Sonntag hat ja Gunnar uns in seiner Predigt in dieses Evangelium eingeführt. Und dabei hat er uns auch diesen Vers genannt, der der Schlüsselvers ist. Hier zeige ich ihn noch einmal. Erst Markus Kapitel 10, 44 bis 45. Und unten seht ihr auch so diese, wie soll ich das sagen, Banderole oder so. Da geht es die ersten 1 bis 10 Verse, da geht es um den Dienst des Herrn Jesus. Und die nächsten Verse von Vers 11 bis 16 geht es um das Lösegeld. Und Markus 10, das kann man sich dann ganz gut merken, das ist also direkt an der Wegscheide, könnte man sagen, von dem einen zum anderen. Da ist also dieser Vers dann auch zu finden, was der Schlüsselvers ist. Und da links nebendran ist eben auch dieses Lesezeichen. Und gut, es geht hier richtig. Das ist also jetzt dieser Vers. Und ich würde euch ihn jetzt einfach nochmal vorlesen, und ihr seht immer die Farben, die dann beim nächsten Mal, wenn wir es gemeinsam gelesen haben, einfach dann diese Worte nicht mehr da sind. Und also wir müssen ihn jetzt nicht sofort völlig kennen. Ich weiß, ich habe euch jetzt etwas überfallen, aber ihr seid ja immer noch nett hier, und dann machen wir einfach mal weiter. Ja, also das heißt hier, vielleicht lesen wir mal zusammen. Ja. Wer von euch der Erste werden will, der sei aller Knecht. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Markus 10, 44 bis 45. Gut, das ist das Erste. Jetzt schauen wir mal. Wer von euch der Erste werden will, der sei aller Knecht. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Markus 10, Vers 44 bis 45. Ja, seid ihr bereit? Nächstes. Wer von euch der Erste sein will, der sei aller Knecht. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Markus 10, Vers 44 bis 45. Okay? Und das nächste machen wir nächstes Mal. Ja, gut. Machen wir nächstes Mal. Ihr habt schon viel mitgemacht und das finde ich klasse. Gut. Ja, es geht um die Auswirkung des Glaubens. Wenn wir über die Auswirkung eines gesunden Glaubens nachdenken sollen, dann ist das unvermeidlich, sich auch darüber Gedanken zu machen, an wen ich überhaupt glaube. Ja, denn wenn das für mich ganz klar ist, ja, dann ist die Grundlage gelegt, dass der Glaube auch einen Antrieb hat, dass der Glaube auch wachsen kann. Und dabei werden wir vier Fragen anhand der Bibel beantworten, die heißen, ihr habt es ja hier schon, was sagen andere über den, an den ich glaube? Oder wer ist dieser, an den ich glaube? Und hier wird mehr die Heilige Schrift noch angeschaut. Dann die dritte Frage, wie handelt der, an den ich glaube? Und wozu fordert mich der auf, an den ich glaube? Und dann die letzte Frage, welche Auswirkung hat das alles auf meinen Glauben? Der erste Gedanke ist, was sagen andere über den, an den ich glaube? Und da möchte ich die ersten 8 Verse des Markus-Evangeliums lesen. Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, wie geschrieben steht in den Propheten, siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten soll. Die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade eben. So begann Johannes in der Wüste, taufte und verkündigte eine Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Und es ging zu ihm hinaus das ganze Land Judäa und die Bewohner von Jerusalem, und es wurden von ihm alle im Jordan getauft, die ihre Sünden bekannten. Johannes aber war bekleidet mit Kamelhaaren und trug einen ledernen Gürtel um seine Lenden, und er aß Heuschrecken und wilden Honig. Und er verkündigte und sprach, es kommt einer nach mir, der stärker ist als ich, und ich bin nicht würdig, ihn gebückt seine Schuhriemen zu lösen. Und ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit Heiligen Geist taufen. Johannes der Täufer, ein Mann mit großer Autorität damals, ja, er ist von Gott gesandt, er ist ein Bote, der im Namen Gottes die Menschen zur Umkehr ruft. Und zu ihm kamen auch viele Menschen. Und sie taten etwas, was eigentlich uns Menschen ja etwas Großes heraus, da werden wir sehr stark herausgefordert, denn sie bekannten ihre Sünden und ihre Schuld. Wir wissen, dass normalerweise der Mensch ja sich so ein bisschen herausreden will, dass die Schuld etwas kleiner gemacht wird oder dass man sich eher entschuldigt, wie dass man sagt, ich bin schuldig. Ich habe hier versagt, ich habe hier dich angelogen oder so etwas. Ja? Wenn das jemand sagt, dann müsst ihr wissen, da hat Gott viel im Leben dieses Menschen getan. Und hier sind viele, viele gekommen und sie bekannten ihre Schuld und ließen sich von Johannes im Jordan als Zeichen des Neuanfangs. Sie wollten nicht mehr das alte Leben so leben, sondern sie wollten einen Neuanfang machen und da ließen sie sich taufen in aller Öffentlichkeit. Und dieser Johannes sagt nun, hier, es kommt jemand nach mir, der ist noch viel stärker als ich. Du Johannes, du bist ja schon ziemlich populär, ja? Und in deinem Dienst für Gott bist du doch sehr stark. Es gibt in dem Umkreis, wo du bist, niemand, der dir in dieser Weise das Wasser reichen kann. Und du sprichst von einem Stärkeren, ja, wie stark soll denn der sein? Und Johannes macht deutlich, dass er nicht würdig ist, die niedrigste Aufgabe, die ein Sklaven ausführen konnte, dass er diese Aufgabe tun dürfe, nämlich die Schuhriemen zu lösen. Und weiter sagt er, der nach mir kommt, der tauft euch mit Heiligen Geist. Die Taufe mit dem Heiligen Geist ist etwas absolut Wichtiges und kein Mensch kann diese Taufe durchführen. Johannes sagt, dass es aber der Herr Jesus einmal tun wird. Was ist denn mit dieser wichtigen Taufe gemeint? In der Heiligen Schrift, im 1. Korintherbrief, Kapitel 12, da heißt es, denn gleich wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des einen Leibes aber, obwohl es viele sind, als Leib eins sind, so auch der Christus. Denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden, ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie. Und wir sind alle getränkt worden zu einem Geist. Deutlich wird hier gesagt, dass es sich um Menschen handelt, die durch die Taufe mit dem Heiligen Geist an Jesus und seine Gemeinde angeschlossen wurden. Also es geht hier um das Anschließen. Es sind hier viele Glieder, aber diese vielen Christen, die zu einem Leib zusammengebracht wurden, das ist hier der Gedanke. Und zwar weltweit und über die Zeit hinweg, also auch Generationen vor uns. Wobei der Herr Jesus das Sagen hat, er ist nämlich ja das Haupt des Leibes. Es geht somit um die Eingliederung eines Erlösten zur Gruppe der Erlösten. Und diese Eingliederung tut nur der Herr Jesus und niemand anders. Er tauft bzw. trägt seinen Jünger mit dem Geist und er erlöst ihn und er verbindet ihn. Also er, der Herr Jesus, drängt den Jünger mit dem Geist. Jesus hat die Macht und kein Mensch. Was sagen noch andere über den Herrn Jesus? Übrigens ist diese Taufe mit dem Heiligen Geist mit unserer Hinwendung an Christus gleichzusetzen. Als der Heilige Geist in uns kam, wurden wir dann auch mit den anderen verbunden. Hier geht es um die Taufe und da sagt auch ein anderer etwas über den Herrn. Und ich lese die weiteren Verse. Und es geschah in jenen Tagen, dass Jesus von Nazareth in Galiläa kam und sich von Johannes im Jordan taufen ließ. Und sogleich, als er aus dem Wasser stieg, sah er den Himmel zerrissen und den Geist wie eine Taube auf ihn herabsteigen. Und eine Stimme ertönte aus dem Himmel, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Deutlich sagt hier Gott der Vater, und es heißt hier, es ertönte. Also das heißt, das hat man mitgekriegt. Das war nicht etwas völlig Leises. Und dann spricht Gott der Vater über den Herrn Jesus Folgendes: Du bist mein geliebter Sohn, an dem habe ich Wohlgefallen. Und damit macht der Vater deutlich, Jesus ist nicht einfach ein Prophet, sondern er ist der geliebte Sohn Gottes. Und im Gegensatz zu uns Menschen ruht auf diesem Sohn Gottes Gottes heiliges Wohlgefallen. Zwei Zeugen, Johannes und auch Gott Vater, sprechen über den Herrn Jesus und stellen ihn in den Mittelpunkt. Der nächste Gedanke: Wer ist dieser? Wer ist dieser? Und dann schauen wir uns weitere Verse in diesem Abschnitt an. Es heißt hier, Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Ihr seht hier, dass farbig markiert ist. Da kommt jetzt etwas dazu. Wer ist dieser? Der Herr Jesus wird als Christus beschrieben, und Christus, das griechische Wort für Messias, heißt der Gesalbte. Und gesalbt wurden solche, die in einem besonderen Dienst für Gott standen. Und zwar waren es Priester, Könige und auch Propheten. Und diese Männer, eben im Alten Bund, waren Vorschattungen auf den eigentlichen Messias. Jesus verbindet in seiner Person alle drei Dienste. Wenn ihr manchmal das Lied "Welch ein Freund ist unser Jesus" singt, dann kommt das drin vor. Er ist Priester, sogar Hohepriester, wie der Hebräerbrief es sagt. Und in diesem Dienst betet und verwendet er sich auch für uns. Er ist König, dessen Reich durch seine Leute bevölkert werden. Und das Neue Testament spricht viel über die Königsherrschaft von Jesus Christus. Und dann ist er auch Prophet, der immer wieder auch Gottes Wort weitersagte und auch einiges über die Zukunft weitergab. Und weiter heißt es hier, dass er tatsächlich auch der Sohn Gottes ist. Nicht ein Sohn Gottes, es gibt ja viele geschaffene Söhne Gottes, zum Beispiel werden Engel auch als Söhne Gottes bezeichnet. Oder auch wir, wenn wir unser Leben Christus anvertraut haben, wird uns auch die Gotteskindschaft oder die Gottessohnschaft zugeschrieben. Aber wir sind nur geschaffene Wesen. Jesus ist ganz anders. Und das zeigt auch der nächste Gedanke. Denn da heißt es in Vers 3, die Stimme des Rufenden ertönt in der Wüste, das war ja Johannes gewesen, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade eben. Dieser Herr ist ja der Herr Jesus, ja, dessen Pfade sollen eben gemacht werden. Aber was wird im Alten Testament über diese Aussage gesagt? Was wird über diese Stelle gesagt? Und da lesen wir im Jesaja Kapitel 40, und es handelt sich um die Parallelstelle, die dann noch kommen soll, und mit dem Herrn Jesus war dann die Erfüllung. Da heißt es, eine Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße unserem Gott. Jedes Tal soll erhöht und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden, was uneben ist, soll gerade werden und was hügelig ist, zur Ebene. Und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren und alles Fleisch miteinander wird sie sehen, denn der Mund des Herrn hat es geredet. Wir sehen hier, dass Herr in Großbuchstaben geschrieben ist und dies ist der Gottesname Yahweh. Wer kommt, wem soll eine Straße geebnet werden? Es wird gesagt, unserem Gott. Ja, wie kommt unser Gott? Indem er seine Herrlichkeit auch offenbar macht. Aber Vorsicht, wenn Gott sich zeigt, dann werden doch die Menschen sterben. Hat er das nicht auch schon Mose gesagt? Ja, wenn Gott aber als Mensch kommt, dann können wir seine Herrlichkeit erkennen und sehen. Und zwar seine Herrlichkeit in seiner Treue, seiner Güte, seiner Gerechtigkeit. Dann müssen wir Menschen nicht sterben. Es kommt somit Jahwe, Gott selbst, und zwar der Teil von Jahwe, der auch der Sohn ist. So sehen wir, dass die Bezeichnung Sohn für den Herrn Jesus eine Wesensgleichheit bedeutet. So wie ein Mensch von einem Menschen kommt, so kommt Gott von Gott. Wenn somit über dem Herrn Jesus als Sohn Gottes gesprochen wird, sollten wir nicht von einem Geschaffenen ausgehen. Wir sollten auch nicht von einem zweiten Gott ausgehen, der neben dem Vater ein zweiter Gott wäre. Nein, Jesus Christus ist mit dem Vater und mit dem Heiligen Geist der eine Gott. Um diese Tatsache, das war auch für mich wertvoll, eben besser zu verstehen, 5 Beispiele. Und zwar einmal, es ist ein einziges Dreieck und es hat 3 Ecken. Also es besteht einfach aus 3 Ecken, sonst wäre es kein Dreieck. Genau. Oder auch mit der Zeit. Die Zeit besteht ja, wenn es eben Zeit ist, aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Wenn wir da nur so können wir die Zeit selbst verstehen. Oder auch der Raum. Er ist Länge, Höhe und Breite. Und nur so ist es dann auch einen Raum, aber der hat 3 Elemente. Oder auch das Molekül hier Wasser oder Wasser, ja, das Wassermolekül H2O. Und nur so ist es zusammen Wasser. Und wie ist es mit dem Mensch? Im 1. Thessalonicher 5, Vers 23 heißt es auch, der Mensch besteht eben aus Geist, Seele und Leib. Und so gibt es ein einziger Jahwe, aber dieser besteht doch aus 3 verschiedenen Personen, die jeder einen eigenen Willen hat, aber verschiedene Aufgaben erfüllt. Somit ist der Weg des Herrn der Weg Gottes. Hier kommt Gott selbst. Wer ist dieser, an dem ich glauben soll? Es ist der geliebte Sohn des Vaters. Es ist derjenige, der vor dem heiligen Gott alles wohlmacht. Der verheißene Messias als König, Priester und Prophet. Der Täufer mit dem Heiligen Geist, ja, es ist Jahwe selbst. Und dieser ist es, an den ich glaube. Und so stellt ihn die ersten Verse des Markus-Evangeliums vor. Ich komme jetzt zum nächsten Gedanke. Wie handelt der, an den ich glaube? Dabei soll mir deutlich werden, worauf mein Herr selbst den Schwerpunkt seines Lebens legt. Das Erste, was mir hier gesagt wird, das sehen wir bei der Taufe. Der Herr Jesus kam zu Johannes, um sich taufen zu lassen. Wozu war nochmal die Taufe des Johannes überhaupt da? Hier, es war die Taufe der Buße. Menschen kamen, um durch ihre Taufe deutlich zu machen, dass sie Schuld in ihrem Leben haben. Und diese Schuld, dass es sie ja so belastet hat und dass sie diese bereuen. Mit der Taufe wollen sie für den Messias Gottes ein Zeichen setzen, dass er in ihrem Leben eine freie Bahn hat. Er kann ihnen sagen, was sie dann auch tun sollen, wenn sie sich von der Sünde befreien lassen. Dann haben sie offene Ohren für den Messias, der kommt. Was heißt es aber jetzt bei Jesus, wenn er sich taufen lässt? Für mich war es dies, wenn Jesus diesen Weg geht, ungeachtet, was die Leute von ihm denken, dann ist er hier ein Beispiel und ein Vorbild. Er dachte nicht daran, was können die Leute über mich sagen. Ja, er hätte vielleicht auch Schuld und Sünde in seinem Leben, wenn er jetzt zu Johannes geht. Sondern er war auf einen ausgerichtet, und zwar, ich möchte den Willen meines Gottes erfüllen. Ich will ja so leben, dass Gott Wohlgefallen hat. Als der Herr Jesus in seiner Menschengestalt hier war, war er ein gläubiger Mensch. Ja? Und das machte er in seinem ganzen Leben deutlich. Er betete zum Vater und er sagte, meine Speise ist die, dass ich den Willen des Vaters tue. Und so handelte er auch. So hatte er Entscheidungen getroffen und er hat nicht geschaut, was denken die Menschen. Jesus handelt nach seinem Glauben und nach seiner Hingabe an Gott. Und wie ging es weiter? Nachdem er nun viele andere nach seiner Taufe gehört haben, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Wie ging es denn mit Jesus dann weiter? Ne? Viele haben gehört, das ist der Sohn Gottes. Ja, es heißt hier, er lässt sich von Gottes Geist in die Wüste und es heißt hier treiben. Es ging bei dem Herrn Jesus sogleich weiter. Keine Verschnaufpause. Wir dürfen aber auch nicht denken, dass dieses Treiben vom Heiligen Geist ein Treiben wäre gegen den Willen des Herrn Jesus. So werden leider manchmal Menschen getrieben, ja? Die wollen was anderes, aber jetzt musst du das tun. Ja? Unser Herr war immer gehorsam und er ging schnell nach der Taufe dorthin und zwar in die Wüste. Und zwar in die Versuchung hinein. Was erlebte er dort? Er erlebte dort seelische Angriffe durch den Teufel. Er wollte ihn zu Fall bringen. Und dann erlebte er dort körperliche Angriffe durch die wilden Tiere, die ihn auch töten wollten. Aber er erlebte noch etwas, und zwar den Schutz Gottes durch die Engel, die ihm dienten. Und der Herr Jesus blieb darunter. Er hielt so lange aus, solange der Vater ihn in dieser notvollen Zeit für diesen öffentlichen Dienst vorbereiten wollte. Wer im Glauben stark sein soll, der muss Anfechtungen mit Gottes Hilfe annehmen und durch Treue überwinden. Mach dich nicht vom Acker, sondern halte dort stand, wo du von Gott hingeführt wurdest. Neben dem Gedanken, dass der Herr Jesus nicht auf die Leute achtete, was diese denken, sondern gehorsam sich taufen ließ, neben diesem Gedanken, hat der Herr auch sich in der Not führen lassen, sogar in die Not führen lassen und auch sich dort Gottes Geist untergeordnet. Bei der Taufe hieß es, dies ist mein lieber Sohn. Und bei der Versuchung erlebte der Herr und die Engel dienten ihm. Das heißt, dass Gott seinen Sohn niemals allein lässt. Und er wird auch dich und mich nicht allein lassen. Wie handelt der, an den ich glaube? Lesen wir die nächsten Verse. Nachdem aber Johannes gefangen genommen worden war, kam Jesus nach Galiläa und verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes. Und er sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nah. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Als er aber am See von Galiläa entlang ging, sah er Simon und dessen Bruder Andreas, die warfen das Netz aus im See, denn sie waren Fischer. Jesus sprach zu ihnen, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Da verließen sie sogleich ihre Netze und folgten ihm nach. Und als er von dort ein wenig weiter ging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und seinen Bruder Johannes, die auch im Schiff waren und die Netze flickten. Und sogleich berief er sie, und sie ließen ihren Vater Zebedäus samt den Tagelöhnern im Schiff und folgten ihm nach. Die Gefangennahme des Johannes hat den Herrn Jesus nicht abgeschreckt. Nein, er nahm den Faden von Johannes, der schon gefangen wurde, auf und verkündigte weiter. Was verkündigte er? Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Der Johannes verkündigte noch die Umkehr bzw. die Buße von dem eigenen bösen Weg, der eben nicht Gottes Willen beachtet hat. Und Johannes war ja der Vorreiter, um den Weg für den Messias vorzubereiten. Nun war aber der Messias da, nun war Jahwe da in der Gestalt des Herrn Jesus. Und was sagt er? Abkehr von der Schuld, also tu auch Buße und fang an das Evangelium zu glauben. Ja, was ist das Evangelium? Schauen wir uns nun die Stellen an, die wir bisher vom Evangelium gelesen haben. Evangelium heißt ja übersetzt gute Botschaft. Und wir finden drei Aussagen in diesen 20 Versen. Es ist die gute Botschaft von Jesus Christus. Er ist somit die Hauptperson. Es ist der Messias, der als König, Priester und Prophet unter den Menschen ist, auf den Johannes ja hingewiesen hat. Er verkündigt die gute Botschaft und zwar von Gottes Reich. Das Reich ist der Bereich, in dem Gottes Wille uneingeschränkt gilt und wo man auch diesen Willen tut. Schon im Vaterunser wird deutlich, dass da, wo das Reich Gottes kommen soll, auch sein Wille geschieht. Wie im Himmel, da ist es ja schon, so auch auf Erden. Und wenn nun der Herr Jesus sagt, dass Menschen an das Evangelium glauben sollen, dann ist er der König, um den es geht. Und es geht um sein Reich. Es geht um Menschen, die sich ihm, dem König dieses Reichs, dann auch anschließen und sich ihm anvertrauen. Das Evangelium sagt hier, die Zeit ist mit dem Auftreten des Herrn Jesus erfüllt. Vorher war es noch nicht und jetzt ist es erfüllt. Und Gott sendet eben seinen Messias, der richtet dieses messianische Königreich auf. Hier beginnt es. Gott hat uns nicht verlassen, so dürfen die Juden erkennen, sondern er hat uns seinen König gesandt. Und ergreife diese Möglichkeit, glaube an ihn, der der Mittelpunkt des Evangeliums ist. Und wie handelt der, an den ich glaube, noch, außer dass er das Evangelium sagt? Er ruft in seine Nachfolge. Dabei hat er im Blick, dass seine Nachfolger die Aufgabe des Menschenfischens bei ihm lernen sollen, in Vers 17. Das heißt, dass mein Herr sich um seine Nachfolger kümmert und sie anleitet, ihnen die Richtung zeigt und der Weg, den sie gehen sollen. Wer nachfolgt, vertraut sich immer dem an, dem er nachfolgt. Und so komme ich zur letzten Frage, wozu fordert derjenige mich auf, an den ich glaube? Wie gesagt, er fordert zur Nachfolge auf. Und ich soll mich aufmachen und hinter ihm hergehen. Dabei soll, wenn ich den Ruf erkannt habe, mich sofort aufmachen. Vers 20. Und beim Gehen dem Herrn Jesus auch mein Leben bestimmen lassen. Seine Wünsche, zum Beispiel die Fischer, die durch das Fischen Geld verdient haben, dass sie sich jetzt verändern lassen und dann Menschenfischer werden. Geld ist nicht mehr das Wichtigste im Leben. Es ist der Wille meines Herrn. Und mein Herr verlangt auch nicht etwas, was er selbst nicht getan hätte. Ja? Wir haben vorher den Herrn Jesus betrachtet und er folgte dem Willen seines Vaters. Und er weiß, wenn er Menschen in seine Nachfolge ruft, was es auch für sie bedeutet. Das Leben des Herrn Jesus war geprägt von Hingabe. Hingabe an den Vater und wie er sich seinem Willen untergeordnet hat. Er schaut nicht nach anderen Menschen, was sie denken. Er ging in die Versuchung und in Not und hängte sich an seinen Gott. Und das, liebe Geschwister, fordert auch der Herr Jesus von seinen Nachfolgern. Sie folgen diesem Herrn, der so und nicht anders lebt. Dabei bin ich am Ende meiner Predigt. Wir konnten in diesen Versen sehen, dass echter und lebendiger Glaube wirklich sichtbare Auswirkungen hat. Die sichtbaren Auswirkungen werden nicht durch Eigenmotivation ins Leben gerufen. Jetzt musst du dich irgendwie zusammennehmen, jetzt musst du dich irgendwie auch am Riemen reißen, sondern das Sichtbarwerden des Glaubens ist ein Resultat der lebendigen Beziehung zu Christus. So wie es auch bei dem Herrn Jesus selbst war. Er hat eine lebendige Beziehung zu seinem Vater gehabt. Und er wollte den Willen des Vaters einfach tun. Es war in seinem Herzen. Und so ist es auch bei einem Christen. Er wird dann eben, der Glaube des Christen wird dann sichtbar, wenn seine Beziehung zu dem, an den er glaubt, lebendig ist. Wer die Sonne in seinem Leben erkennt und sie genießt, setzt sich dieser aus und wird aktiv. Er geht aus dem Haus oder er macht irgendwas, was mit der Sonne zu tun hat. Ein gesunder Mensch nutzt in der Regel die Sonnenstrahlen, die ihn aktivieren. Und so ist es auch mit unserem Glauben. Ein gesunder Glaube, bindet sich an Christus. Amen.